Wenn du in Private Equity investierst, entscheidet eine Zahl über alles, der Einstiegspreis. Medallia zeigt gerade, was passiert, wenn er aus dem falschen Jahr stammt. 6,4 Milliarden Dollar heute in der Hand der Gläubiger.
Am Unternehmen liegt es nicht, es liegt am Preis, den 2021 alle bezahlt haben.
Diversify, the Private Market Podcast.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Diversify, der Now Private Market Podcast. Vorab, wie immer, unser Disclaimer: Alles, was wir hier besprechen, ist unsere Einordnung und keine Anlageberatung, keine Empfehlung und auch kein Angebot. Investitionen, Private Markets sind über Jahre gebunden und mit Risiken verbunden, bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals. Für Entscheidungen, die ihr auf Basis dieser Folge trefft, übernehmen wir keine Haftung. Die vergangene Wertentwicklung sagt nichts über die Zukunft aus. Robin, hallo, schön, dass du da bist.
Ich bin sehr beeindruckt von unserem neuen Disclaimer. Hi,
ja? Grüß dich. Grundsätzlich müssen wir uns natürlich ja auch rechtlich absichern. Und das gehört leider, was heißt leider, das gehört in so
Gott sei Dank. Rein.
Gott sei Dank. Ja? Wie geht's dir?
Gut, ich bin in der Sekunde vor 10 Minuten aus Frankfurt gekommen. Mhm. Super Termine gehabt, leider nichts gegessen. Ja. Also siehst mir nach, wenn mein Magen ein bisschen knurrt bisher. Ja.
Okay, ich sehe es nach, falls du ein bisschen gereizt auf die Fragen gleich reagierst.
Wie immer also.
Ja.
Wie immer. Nee, vielleicht bin ich jetzt noch schärfer,
genau.
Weil mein Körper nicht mit Verdauen wie sonst am Nachmittag beschäftigt ist.
Ich meine, da du gerade aus Frankfurt kommst, lass doch da direkt mal reingehen. Makrolage EZB.
Jetzt aber. Ich bin tatsächlich heute Morgen bei der EZB vorbeigejoggt.
Ja,
ich mache das sehr, sehr gern morgens immer am Main entlang zu joggen. Also war nicht in Frankfurt, oder? Das mag ich sehr, sehr gerne und laufe ich immer gerne am Main vorbei.
Dann hast du es ja, das hängt da ja bestimmt auch, der aktuelle Zinssatz bestimmt ganz groß an den Fahnen an bei der EZB. Aber wie sieht es denn aus? Wo stehen wir gerade nach der Juli-Sitzung bei den Zinsen?
Also erstmal haben sie erhöht. 25 Basispunkte, also 0,25%. Mhm. Im Juli haben sie nichts gemacht. Aber die Richtung, die meisten sagen, ja, ist ja eher so abwarten, hat die EZB gesagt. Die meisten Ökonomen gehen aber davon aus, also die Menschen, die bei Banken und Asset Managern sich Gedanken um die Volkswirtschaft machen, die gehen davon aus, dass die Zinsen steigen werden. Und ganz spannend sind immer die EZB-Projektionen. Also da kann man das immer ableiten. Das ist eine Projektion, das heißt der Ausblick von denen, die gehen davon aus, dass wir in 2026 eine Inflation haben von rund 3% und ein BIP-Wachstum von 0,8%. Das ist ja also relativ überschaubar. BIP-Wachstum ist recht traurig. Das heißt, die Volkswirtschaft in Deutschland wächst nur um 0,8%. Die Inflation ist relativ hoch. Das heißt, wir haben schwaches Wachstum, hartnäckige Inflation. Der oder die eine oder andere hat bestimmt schon mal gehört von so einer Stagflation, da sind wir noch nicht. Mhm. Das heißt, hohe Inflation und eine Stagnation der Wirtschaft, wir haben leichtes Wachstum. Das ist an sich nicht so geil, das Umfeld, weil man versucht durch hohe Zinsen ja gegen die Inflation zu kämpfen, weil dann Sachen, also schwieriger dann Kredit aufzunehmen oder teureren Kredit aufzunehmen und damit wird die Nachfrage gedrückt, was dann eigentlich zu einer geringeren Inflation führt, einfach durch steigende Energiepreise. Also etwas haben wir einen relativ hohen Preisanstieg, aber höhere Zinsen führen auch dazu, dass die Wirtschaft langsamer wächst, was dann schlecht ist fürs Wachstum. Also jetzt eine relativ knifflige Situation, sagen wir
also
mal so.
Also was ganz konkret, was heißt das für jemanden, der jetzt sein Kapital länger binden möchte, ein hoher Zinssatz?
Das ist teurer. Also gut, kommt auf die Assetklassen an. Also wenn wir jetzt sagen, jetzt mal so die Überleitung, das ist ja der Now Private Market Podcast, wenn wir so 3 oder respektive 4 Anlageklassen, wenn du jetzt über Private Equity sprichst, haben wir natürlich auch noch einen Deep Dive vorbereitet. Mhm. Also wenn du teures Fremdkapital hast, dann drückt es die Preise zum einen, weil du gerade bei Unternehmen, da zinst du immer mit dem aktuellen Zinsniveau die künftigen Gewinne ab und es drückt dann den Preis und das heißt, da wird es weniger Transaktionen geben, sieht man ja gerade auch, viel Dry Powder, wenig Exits und also etwas, Fonds brauchen länger. Bei Venture Capital.
Dry Powder bedeutet?
Investierbares Vermögen der Fonds oder investierbares Kapital der Fonds. Mhm. Und es ist natürlich nicht so einfach, auch Werte zu stiften mit großen Hebeln, mit viel Fremdkapital, weil es teuer ist. Gerade bei Venture Capital, gerade in späteren Phasen, wird es schwieriger, Anschlussfinanzierung zu bekommen. Es gibt auch Anlageklassen, die partizipieren, gerade Private Credit. Mhm. Da kriegst du mehr, weil das ist in der Regel den Einstand, also den EZB-Einstand, Euro Short-Term Rate oder 3-Monats-Euro-Board, also etwas, plus eine Marge, die fest ist. Das heißt, wenn das Zinsniveau steigt, kriegst du mehr Zinsen, aber die Unternehmen haben eine höhere Schuldenlast. Last but not least, mein Liebling, die Infrastruktur, da ist eine hohe Inflation, vielleicht dazu auch noch was, ist gar nicht so schlimm, weil du in der Regel so inflationsindexierte Cashflows hast, das heißt, die steigen, wenn die Inflation hoch ist. Und da ist auch das Zinsdepot drückt da nicht so doll. Also natürlich, Fremdkapital tut weh, aber Infrastruktur ist einfach eine, also relativ entkoppelt von vielen, vielen anderen Anlageklassen.
So ein bisschen, in die Zukunft blicken, einmal Short-Term, also wir nehmen heute auf, 28.07., morgen Abend, also am Abend 29.07.
Guck mal nach, über den Teich.
Guck mal über den Teich, ne? Dann sitzt die Fed. Wie ist dein Guess? Die Leute können es ja sozusagen kontrollieren direkt am Donnerstag.
Boah, das ist brutal schwer. Also ich glaube, dass sie eher nichts machen.
Hm.
Was sagst du? Skeptisch?
Ich glaube schon.
Erhöhen?
Hm. Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Also ich bin mir, also ja, es ist irgendwie doch unabhängiger als gedacht, die Fed, ist auch unter neuem Vorsitz. Also Trump möchte ja ganz klar Zinssenkung, was gut ist für die Wirtschaft, das haben wir ja gerade gelernt. Aber ich glaube, eine Erhöhung glaube ich auch nicht. Ich glaube, der wird eher nichts machen, glaube ich.
Was ist denn...
Wenn ich falsch liege, schneiden wir das raus.
Genau, also einer von uns wird falsch liegen, außer sie senken. Das wäre krass. Nein, aber grundsätzlich, wenn wir uns ja auch anschauen, auch nochmal die Inflation, du hast gesagt, also Projection für Deutschland 26,3%, BIP-Wachstum rund nur 0,8%. Kann man schon fast froh sein, dass es positiv ist. Dann gab es ja auch schon ein, zwei Projections, die negativ sind.
Gerade während Corona war es ja auch sehr kritisch. Und jetzt, es wird ja ein Ticken besser. Mhm. Und soll ja auch gerade durch das Sondervermögen und sowas, das ja, also...
Gibt es vielleicht auch klein, also zum Sondervermögen sprechen wir gleich nochmal, aber...
Ich habe mich gerade auch eingelesen.
Sehr gut. Worauf ich hinaus wollte, es gibt ja auch einige Häuser, die sagen, das war es noch nicht, ne? Also die EZB wird auch nochmal erhöhen, eventuell die Zinsen.
Ja. Also bei der EZB, also die EZB, ich glaube, das ist schon... so gemachte Sache am Markt, würde ich mal sagen. Also sind ja auch irgendwie so 10-Jahres-Bund und so ist ja alles schon doll gestiegen. Ich glaube, da gehen schon die meisten davon aus, dass es steigen wird. Aber es ist vielleicht auch noch ganz interessant, ist nicht eingeplant.
Mhm.
Ich finde, ich habe von Apollo die Tage was gelesen, gerade zum Thema, also so Wertsteigerung bei Private Markets. Und es ist sehr interessant, weil du hattest die letzten, ich meine von 2010 bis 2024, 25, nagel mich da nicht fest bitte, sind fast 60% der Wertsteigerung von den Private Equity Deals haben stattgefunden durch eine Multiple Expansion. Das heißt, dass der Multiplikator auf die Gewinne, dass der sich einfach erhöht hat über die Zeit und durch Hebel, also durch günstige Kredite, was absoluter Wahnsinn ist. Das zum einen. Und zum anderen, das heißt, das wird jetzt schwieriger. Das heißt, das Playbook früher, also jetzt heißt, sagst du ja higher for longer. Das Zinsniveau bleibt länger hoch. Auch durch die relativ festgefahrene Inflation. Das heißt, es wird schwieriger.
Ja.
Und zum anderen auch interessant. Du hast früher, hast du gerade Buyout-Segment über so eine Vorlaufzeit, wenn du als Ziel hattest, einen Multiplikator von 2,5x, 2,5-fachen zu erzielen. Also zum Beispiel, ich kaufe jetzt ein Unternehmen für 100 Millionen und mein Ziel ist es, in 7 Jahren das für 250 Millionen zu verkaufen, also 2,5x, hast du früher gebraucht, ein operatives Ergebniswachstum pro Jahr von 5%. Im aktuellen Umfeld brauchst du zwischen 10% und 12%, weil die Wertsteigerung von deinen Deals nicht nur durch diese Multiple Expansion, durch einen Hebel stattfindet, sondern wirklich durch operative Exzellenz beim Management, dass das Unternehmen sich besser entwickelt. Sehr, sehr interessant. Also es ist ist deutlich herausfordernder geworden. Deswegen ist es auch umso wichtiger, die richtigen Asset Manager zu wählen.
Ja, das wäre jetzt auch mein Take gewesen. Also deutlich selektiver, deutlich wichtiger. Die Spreu trennt sich vom Weizen, insbesondere in solchen Marktsituationen.
So sieht's aus.
Apropos Spreu von Weizen, ich überlege gerade, ob das die richtige Überleitung ist.
Ich habe gerade auch überlegt, wie du das jetzt anstellst.
Ja.
Nicht so gut.
Da nehme ich mir zu Herzen. Nein, wir reden, das haben wir ja gerade schon gesagt, über das ganze Thema Infrastruktur. Das bedeutet, wir reden über das Sondervermögen, was ja mit Pauken und Trompeten beschlossen wurde von der aktuellen Bundesregierung.
500 Milliarden.
500 Milliarden Euro, aber... Es gibt, und zwar vom 8.7. hat die IFO da ein bisschen Kritik aufgestellt. Was ist denn Kern dessen? Also sicherlich habt ihr sicherlich auch schon gelesen, gehört, dass dieses Sondervermögen bisher nicht so wirklich dafür eingesetzt wurde, für was es eigentlich aufgesetzt wurde, Robin. Was sagt denn die IFO?
Naja, also zusammengefasst, dass so ein bisschen zweckentfremdet wird. Das heißt, es wird so dargestellt, als wäre es wirklich zusätzliches Kapital, das in genauso Sachen wie Infrastruktur und Klimaneutralitäten, also etwas investiert wird, wird es aber nicht zwingend. Das heißt, damit werden eher andere Töpfe, die eigentlich schon vorgesehen waren, aufgefüllt. Jetzt in dem Fall war das, also die IFO hatte ja angemerkt, kritisiert, ja. dass die Bundesregierung die Investitionen aus dem Sondervermögen eben für Infrastruktur und Klimaneutralität in die schuldenfinanzierte Bereichsausnahme für Verteidigung gesteckt hat.
Also sie nehmen das Geld sozusagen für Verteidigungsausgaben.
Genau.
Relativ einfach.
Das heißt eigentlich, das heißt, sehr zweckentfremdet, also eigentlich nicht in das investiert, wofür es vorgesehen war. Und das ist halt Quatsch, weil das wird ja verabschiedet, dieses Sondervermögen, einfach um die marode Infrastruktur, ich kam auch mit Verspätung hier an, also um das nochmal zu unterstreichen, um die marode Infrastruktur hier zu erneuern, weil da ist halt fast zwei Dekaden zu wenig investiert jetzt in der Bundesrepublik, um den Status quo der Infrastruktur hier und Erinnerung, Infrastruktur ist die Welt um uns rum, die wir brauchen, dass das tägliche Leben so funktioniert, um den Status quo aufrechtzuerhalten. Und genau deswegen ist es halt so traurig, dass Kapital zweckentfremdet wird und klar, Verteidigung auch ein wichtiges Thema, aber in einer Welt, die wie wir sie uns wünschen, oder ich glaube die meisten sich wünschen, investierst du zwar in Panzerdrohnen, also etwas, aber idealerweise stehen die in der Garage oder im Hangar oder wo auch immer und es ist jetzt nicht so, dass du dann laufend die Wirtschaft ankurbelst, kurzfristig, jetzt nochmal der Schlenker zu dem 0,8% BIP-Wachstum, ja, das hat einen positiven Aspekt, wenn das Rheinmetall mehr Aufträge hat auf das Wirtschaftswachstum, aber langfristig nicht und da ist halt Infrastruktur viel wichtiger, dass du wettbewerbsfähig bist als Deutschland und halt auch, jetzt mal größer gedacht, als Europa.
Ja. Ich glaube, was auch super spannend ist, wenn man tatsächlich mal so ein bisschen genauer reingeht, auch in die Kritik von der IFO, denn so wie die Bundesregierung da die Zahlen vorgelegt hat, sind sie bei einer Investitionsquote von 10,8%.
Aber.
Das scheint wohl sehr geschönt zu sein. Das weist natürlich das Finanzministerium ganz klar zurück. Laut dem IFO liegt die Investitionsquote durch diese ganzen Verschiebungen Richtung Verteidigung eigentlich eher bei 9,9%. Und das ist tatsächlich der Knackpunkt, denn es gibt eine 10%-Quote, die ist die rechtliche Voraussetzung dafür, dass diese Neuverschuldung über dieses Sondervermögen, Infrastruktur und Klimaneutralität denn überhaupt rechtskonform ist.
Das heißt, nur durch die Hin- und Herschieberei, so ein Hütchenspielertrick, hat man diese Hürde gerissen. Und da stimme ich dem IFO-Chef zu, der hat nämlich gesagt, Zitat, da muss noch mehr passieren.
Ja.
Und IFO hat zusätzlich auch noch gemeint, die insgesamt zu geringen Infrastrukturinvestitionen werden kaschiert. Also es wird damit versucht.
Ich finde die 10% schon unfassbar niedrig, die sie rechtlich irgendwie halten. Und selbst das schaffen sie. Es ist wirklich absurd.
Er hat einen Schuss nicht gehört.
Ja, das ist das neue Zitat dann, was wir draufschreiben.
Halt einen Schuss nicht gehört.
Nein, aber es zieht sich ja so ein bisschen durch und damit kommen wir auch zum zweiten Teil, denn derjenige, der ja vor allem auch aus dem Topf hätte schöpfen können oder sollen, der Verkehrsminister, Schnieder. Der Schnieder.
Der ehemalige.
Der ehemalige, ne? Also als wir es aufbereitet haben, da lag nur die WhatsApp von Schnieder vor, wo Friedrich Merz ihm gesagt hat, bitte geh und er schon seine Leute informiert hat. Also kommunikativ, also wir machen ja auch ein bisschen was mit Kommunikation ab und zu.
Vor allem
wir,
du.
Ja, genau. Und da wirklich.
Ich bin ja Banker.
Ich bin mir sicher, dass mein PR- und Kommunikationsprof, die Haare zu Berge stehen, wenn man das sieht, was da gerade abgeht, wie schlecht das alles miteinander kommuniziert ist. Also, der Verkehrsminister Schnieder ist mittlerweile. Ich weiß noch nicht, ob er entlassen wurde, aber
ich meine,
AD,
oder?
AD, genau, es steht auch schon der Nachfolger fest.
Eigentlich ganz Namen. Lustig, dass man AD sagt, ne? Weil im Schwäbischen sagst du ja AD, ist ja Tschüss.
Ah, passt ja eigentlich.
Ne? AD.
Ja, also Verkehrsminister AD passt eigentlich ganz gut.
AD. Tschüssle.
Aber was natürlich, nichtsdestotrotz, es gibt neun, den Namen habe ich jetzt tatsächlich nicht parat, aber mal sehen, ob der diese 500 Milliarden Euro für die Verkehrsinfrastruktur nehmen wird. Wie ist dein Take, Robin?
Also es ist eine sehr, sehr schwierige Position, ne? Weil da kannst du nicht gewinnen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schwieriger Posten, weil das sind halt so super viele Kräfte, die da entgegenwirken in der Regierung. Und du brauchst das Kapital, du stehst extrem unter Druck, weil es ist ja öffentlich bekannt. Klar, es war ein riesen Kritikpunkt mit dem Sondervermögen, wenn es jetzt zweckentfremdet wird und es halt nicht dahin fließt, wo es hinfließen soll. Es war von Tag 1 ein großer Kritikpunkt. Sehr cool, dass ihr das jetzt irgendwie mehr, dass es ein Sondervermögen gibt, dass ihr ja irgendwie seht als Regierung, was gemacht werden muss. Aber wenn es nicht allokiert, es hat am Anfang schon gesagt, ja, die Genehmigungsverfahren sind viel zu lang. Jetzt mal auch gucken, ob es wirklich investiert wird. Und einfach, also wie du sagst, jetzt auch nur, also die 10% jetzt von dem Gesamthaushalt. Aber wir sprechen ja gerade auch eigentlich von einer Legislaturperiode. In Deutschland sind wir 4 Jahre. Ich bin aber gespannt, wie viel die überhaupt unterbringen, also jetzt in der Zeit. Also es ist wirklich, den Posten würde ich nicht tauschen wollen. Ich hoffe, dass der neue Verkehrsminister oder Verkehrsministerin, wobei gerade ist ja also ein Mann.
Nee, es ist ein Mann und der hat wohl auch, der ist jetzt irgendwie, ich habe, meine ich, im Handelsblatt Morning Briefing gehört, dass der auch seit über 20 Jahren in diesen ganzen Verkehrsausschüssen saß.
Ist es gut, oder, ist es gut oder schlecht, wenn man schon so lange im Game ist?
Ich würde sagen, gut. Also endlich mal. Also im Gegensatz zu unserem neuen Gesundheitsminister, der gesagt hat, der keine Ahnung von Gesundheitsthemen hat.
Gut, dann weiß man halt theoretisch, wie die Prozesse funktionieren. Aber ich finde gerade, jetzt kommt ein Schwenk. Wenn das nämlich der Staat nicht hinkriegt, das Kapital zu allokieren, dann ist der Bedarf da an privatem Kapital für die Infrastruktur.
Das ist richtig. Okay, ich dachte, du machst das andere Thema auf, ob der Verkehrsminister, ob du da eher dafür bist, dass der vom Fach ist oder nicht.
Also ich persönlich finde, Wirtschaft tut Politik schon gut. Und ich glaube, es würde nicht schaden, wenn man vielleicht auch die Bundesrepublik eher unternehmerisch führt und jetzt ja nicht wie ein, also eher unternehmerisch führen, das ist Punkt.
Ja, okay. Das also ich finde schon mal nicht verkehrt, dass der zumindest schon mal Verkehrsthemen hatte. Aber wahrscheinlich, worauf du, glaube ich, hinaus willst, dann nicht in der Verantwortung, dass er sozusagen ein wirtschaftliches Unternehmen führen musste, als Verkehrsunternehmen zum Beispiel. Also wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht,
so den Bahnchef oder CEO von, keine Ahnung, Vonovia.
Genau.
Oder also nicht Vonovia, Vinci, Vinci, die meine ich, die bauen so einen riesen Baukonzern.
Ja, genau, das wären ja zum Beispiel so all so eine Option, aber es ist natürlich ein Politiker, der in diesen Ausschüssen saß. Okay, dann habe ich deinen Einschub gerade falsch eingeordnet, bin aber dann auch deiner Meinung. Also ich wäre auch deutlich eher dafür, jemanden aus der Wirtschaft zu nehmen, wie zum Beispiel, da wird ja aber auch kritisiert, der Wildberger, der Digitalminister. Wobei der ja aber auch, das ist wirklich ganz interessant, haben wir ganz viele Politikthemen gerade, wir kommen gleich mal wieder zu den anderen Themen.
Sag mal.
Dass der ja gerade auch in der eventuell in der Hinterhand sein sollte, um die Wirtschaftsministerin abzulösen.
Habe ich auch schon gehört.
Was
vielleicht auch nicht so. Das ist interessant auf jeden Fall.
Deutlich interessant, weil der kommt ja aus der Wirtschaft, der war ja jahrelang Vorstandsvorsitzender von Mediamarkt Saturn, ne? Da von der Muttergesellschaft. Anyways, du wolltest das Thema aufmachen und das passt perfekt nämlich dazu, während in Berlin die ganze Zeit, und wir diskutieren natürlich auch, aber während in Berlin über Zuständigkeiten diskutiert wird, wer ist denn jetzt gerade Verkehrsminister und wer nicht, machen private Unternehmen Nägel mit Köpfen.
Die machen einfach. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, im letzten Podcast.
So sieht das aus.
War es, und zwar über das Unternehmen Italo. Mhm. Aus Italien.
Wenig überraschend, kommt aus Italien, ja.
Mit dem Namen.
Ja.
Lustig wäre es, wenn es wo ganz anders herkommen würde.
Ja, fair.
Tut es aber nicht. Nein, Italo.
Die Züge sind auch rot, so wie man sich vorstellt.
Mhm, so muss sein. Und die sind auch in einem Fort, den es bei uns gibt. So wie es sein muss. Und wir hatten letztes Mal noch drüber gesprochen, dass ein Teil der hochbefahrenen, stark ausgelassenen Schienennetze, dass sie abgegeben werden müssen von der Deutschen Bahn und auch andere bieten können. Und dann haben wir gemeint, ja, sind ein paar im Spiel, es gibt irgendwie Flixtrain, gibt es Italo. Und Italo hat jetzt einfach Nägel mit Köpfen gemacht und mal vorsichtshalber 26 Hochgeschwindigkeitszüge vom Typ Velaro bei Siemens Mobility. Viele Grüße an Siemens und herzlichen Glückwunsch bestellt. Und, das wusste ich auch nicht, das ist schon teuer, ne? 3 Milliarden Euro.
Ja, für 26 Züge, ne?
Können wir schon mal machen. Ja. Und da sieht man, der private Markt sieht da, der tut sich irgendwie, wie schon relativ lange, tun sich die Staaten schwer, oder jetzt auch die Bundesregierung schwer, um da einfach, ja, mal umzusetzen, die Infrastruktur zu optimieren. Da tut sich was auf, deswegen ja die Deutsche Bahn nicht mehr das Monopol. Und dann wird halt einfach mal bestellt. Also sehr optimistisch und voll reingegangen. Ist auch Italo, ist ja der größte private Betreiber von Hochgeschwindigkeitszügen in Europa.
Europa oder nur Italien?
Ich meine sogar in Europa.
Okay.
In Italien weiß ich nicht, ob das so eine große Leistung ist, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen. Aber ich meine, die sind relativ groß.
Mhm.
Weil es gibt ja auch noch das. Weil sind die TGVs in Frankreich? Ist es privat oder nicht?
Boah, das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir tatsächlich aktuell nicht sagen. Müssten wir nachreichen, aber. Ich glaube, wie du sagst, ne?
Das ist auf jeden Fall ein großer Laden.
Vor allem, wenn man halt sagt, wir gehen in einen anderen Markt wie du sagst, die Bundesnetzagentur hat dem zugestimmt, also die Bundesnetzagentur für die Verkehrsinfrastruktur der Züge. Und dementsprechend wird es vermutlich bald dann auch rote Züge von Italo auf den Schienen in Deutschland geben.
Du gibst ja auch S-Bahnen, die rot sind.
Deswegen habe ich ja gesagt von Italo.
Na gut, gerade eingefallen. War aber da aber auch wichtig, weil wir ja immer mit Disclaimer arbeiten. Das heißt jetzt ja nicht zwingend, dass alles besser wird. Weil zur Infrastruktur ist ja nicht nur das, was auf der Schiene fährt, sondern auch die Schiene selbst, die Signale, Signalstörung kennt jeder, etc. Aber man sieht, dass da irgendwie deutlich mehr Zug dahinter ist. Da wird nicht um zuständig.
Zug dahinter,
habe ich gut gemacht, ne? Da wird nicht viel über Zuständigkeiten gesprochen, sondern einfach mal bestellt.
Ja. Du hast es angedeutet, Italo ist im Fonds von Hamilton Lane tatsächlich vertreten.
Das ist korrekt. Cleverer Schachzug.
So sieht es aus. Robin, kommen wir zu unserem Hauptthema, und zwar das ganze Thema Software und wie Private Equity damit gerade umgeht. Also Software war jahrelang, wir haben öfter auch schon darüber geredet, das Lieblingskind von Private Equity. Mach doch mal so ein bisschen vielleicht eine Chronologie auf, was ist passiert.
Ja, vielleicht, warum war das Lieblingskind? Das war halt ein Riesen- oder Lieblingsinvestment. Hast du Kind gesagt gerade?
Ja, das Lieblingskind.
Ja. Kam mir gerade irgendwie komisch von den Lippen gegangen. Nee, war auf jeden Fall ein klares Fokusthema, weil halt Software geboomt hat und weiterhin boomt. Weil auch jetzt KI ist ja letzten Endes auch Software. Aber das ist gerade alles, die Welt wird immer digitaler. Das ist ein sehr, sehr großer Megatrend. Digitalisierung, genau wie jetzt irgendwie demografischer Wandel etc. und Urbanisierung. Das heißt, ein riesengroßes Thema, immer mehr Geld reingeflossen. Es hat wie so eine neue Industrialisierung, einfach die Digitalisierung. Und das Schöne bei Software ist, du hast ja oft Lizenzen. Was ist das Schöne bei Lizenzen? Die sind planbar, das ist ein Abo. Und die Unternehmen sind immer sehr, sehr stark gewachsen, viele planbare Umsätze, und das ist ja Bombe. Das ist eigentlich wirklich toll. Du hast kein so großes Risiko. Wenn du jetzt einfach nur im Vergleich dir vorstellst, du hast eine Marketingagentur. Und bei der Marketingagentur, da pitcht er immer für irgendwelche großen Projekte, und dann kriegst du entweder einen Zuschlag oder nicht. Das heißt, trittst du eigentlich bei einem Umsatz wieder von null an, jedes Jahr. Klar, du hast vielleicht Kunden, die finden dich toll, weil du mit denen schon ganz lange arbeitest, aber trotzdem ist ja immer wieder so ein Neustart. Und bei den sogenannten Annual Recurring Revenues, gerade bei Software-Modellen, SaaS, Software as a Service, also eine hohe Planbarkeit, das heißt die Multiples, das, wo wir vorher kurz drüber hatten, das heißt der Multiplikator auf den Umsatz, ist ja sehr häufig genutzt worden, oder auch auf die Erträge, immer weiter gestiegen. Und was ist dann passiert? Es sind verschiedene Aspekte. Ein Aspekt, haben wir gerade schon drüber gesprochen, Zinsen tun, also hoch war so 2021, also gerade so während Corona-Zeit, man sieht es auch an den Aktien hat man es ja auch gesehen.
Also es war kein Zins hoch, sondern die Zinsen waren niedrig.
Nee, es war hoch für die Softwarebewertung. Dann gab es nochmal ordentlich auf den Deckel, jetzt auch irgendwie Anfang diesen Jahres bei den Bewertungen. Und das Problem war, die Zinsen sind gestiegen. Das heißt, du hast viele hohe, schon eingeloggte, künftige Erträge. Die sind aber heute weniger wert, wenn das Zinsniveau hoch ist. Haben wir vorher gelernt. Wenn es niedrig ist, dann sind die höher, rein rechnerisch. Und die sind auch häufig noch defizitär gewesen. Das heißt, oder unverändert defizitär. Und haben sich dann refinanziert über Fremdkapital. Das heißt, da tun steigende Zinsen auch nicht so gut, weil es den Cashflow, also frei verfügbare Kapital aus dem Gewinn, gedrückt hat. Das heißt, dadurch sind zum einen die Bewertungen weitergefallen, und dann kam noch die Frage, die immer noch nicht so ganz beantwortet ist, und deswegen sind die Kurse auch, also nicht im Keller, aber deutlich unter den All-Time-Highs. Was passiert denn, wenn du jetzt nur noch KI-Agenten nutzt und gar nicht mehr jeder eine eigene Lizenz hat, sondern dass unser hier Claude-Kumpel, der hat eine Lizenz nur noch, früher hatten das irgendwie alle 50 Mitarbeiter, das heißt, die haben einmal 50 Mal abrechnen können, jetzt können sie nur noch einmal abrechnen als Softwareunternehmen, und dann nutzen wir halt nur noch unseren KI-Agenten. Was damit passiert? Sieht man, die Softwarebranche ist aber nicht, ja, die sind ja auch nicht blöd, also sie sind ja auch dynamisch unterwegs, verändern da auch die Abrechnung, dass du nicht mehr sagst, ich habe jetzt irgendwie einen User, sondern ich habe irgendwie Tasks und sowas, die abgerechnet werden. Ja. Und das bringt gerade spannende Opportunitäten. Jetzt gerade in der Branche. Da ist so der größte, gerade im Private Markets, da ist so Thoma Bravo, ist also der größte Software-Investor. Und der sagt, ja okay, ist alles ein bisschen runter, aber es bietet auch sehr viele Chancen, jetzt gerade nachdem Software so unter Druck geraten ist.
Genau, also der sagt so ein bisschen, sie suchen was, und er findet es, also wenn wir jetzt über Thoma Bravo sprechen, diese ganzen Marktreaktionen eher für übertrieben. Das heißt, es sind eher trotzdem Chancen.
Ja, wenn du musst es ja auch immer differenzierter, weil Software ist ja nicht gleich Software. Da habe ich letztens auch eine interessante Analyse drüber gelesen. Was gerade sehr gefragt ist, unverändert an der Börse, ist halt sowas wie Cybersecurity. Das brauchst du ja auch bei KI. Also, hab mir ja gesehen, so letzte Woche. Also es brauchst du halt auch, wenn du irgendwie so ein Modell ausbüchst. Also
genau, du sprichst das an, dass bei OpenAI einfach eine Firma gehackt wurde.
Ja, es war auch so krass, weil eigentlich in der Send, also da können wir kurz vielleicht drauf eingehen, ich finde es so interessant, weil ich habe mich da auch eingelesen. Das war ja...
Ich finde es ziemlich beängstigend,
ehrlich. Beängstigend ist korrekt. Es war einmal das Soll das Neue, und dann noch so ein Neues, wo man noch nicht weiß, wie das heißt, so ein neues Modell von OpenAI. Und man testet die immer in der sogenannten Sandbox. Das ist so ein abgetrennter Raum ohne Internet und also etwas. Und die kriegen dann eine Aufgabe zum Testen und Trainieren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, du löst mal die Aufgabe und tu alles, was du dafür tun musst. So nach dem Motto. Und dachte ich, das neue Modell, haha, ich versuche einfach mal rauszugehen aus dieser Sandbox und ich versuche mich dann irgendwie einzuhacken in einem Laptop mit Internet. Und dann gehe ich mal irgendwie in eine andere Company und hack mich da auch rein. Und da gab es wohl in kürzester Zeit, ich glaube, 17.000 Attacken von dieser KI. Und da konnte halt auch keine Firewall und also etwas so schnell reagieren, weil es ja halt so krasse Geschwindigkeit ist. Deswegen Cybersecurity ist wichtig. Und ja, es ist beängstigend, finde ich auch. Das ist ja das, was immer so bemängelt wird. Aber da vielleicht auch noch interessant. Weißt du, wer es gelöst hat? Das war ein KI-Modell aus Asien, also aus China. Und das ist ja das, was gerade Trump bannt, dass die chinesischen KI-Modelle irgendwie weniger in den USA genutzt werden und da zugreifen sollen, also etwas, was ja auch totaler Quatsch ist, weil die USA hat es ja selber nicht hingekriegt, das heißt, sie haben ein anderes Modell gebraucht aus China, was sie jetzt ja irgendwie verbieten wollen, also total absurd.
Das hat diesen Angriff gestoppt?
Aha.
War das dieses Kimi?
Ich weiß es nicht.
Okay.
Ich weiß es nicht. Ich habe keinen renommierten Artikel gelesen. Da habe ich ein Reel angeschaut.
Sehr gut.
Ja, ja.
Zum Glück läuft die Prüfung unserer Fonds anders ab.
Ja, KI ist eher deine Baustelle, aber das fand ich sehr interessant auf jeden Fall. Weil da gibt es auch echt coole Sachen.
Ja.
Also so.
Ja, doch, aber dieses Kimi-Modell steht tatsächlich auf meiner Liste, das mal zu testen, weil das sehr, sehr ähnlich wie Fable 5 sein soll und das neue Opus 5 von Claude.
Du bist ja auch unser Vorreiter für KI.
Deutlich, deutlich günstiger Geld.
Finde ich gut. Ich habe nämlich auch gestern Abend erst wieder die Abrechnung gesehen.
Mhm.
Können wir schon mal angucken.
Die Abrechnung.
Anderes Thema. Nee, wo war ich jetzt gerade?
Nee, das wäre eine gute Überleitung, denn wir haben nämlich den nächsten
Punkt. Wer die Rechnung zahlt als Überschrift.
Ja, ja, nee, das geht natürlich dann, wenn wir wieder zurückkommen auf das Thema, also zurück zur Frage am Anfang, also womit wir eingestiegen sind, ein Deal aus 2021 geht heute nicht mehr auf, also es wurde für eine sehr, sehr hohe Bewertung damals gekauft und wer trägt denn jetzt den
Verlust? Du meinst Medaille?
Genau. Das ist ja das, was du gerne jetzt einmal nochmal ausführen darfst.
Von Thoma Bravo. Also Thoma Bravo ist da eingestiegen, 2021, klassisch PI. Mhm. Sagen, hey, ich kaufe die Firma, waren rund 6,4 Milliarden US-Dollar.
Keine Peanuts.
Nee, ist schon ein solider Betrag. Mhm. Ist schon amtlich. Für 6,4 Milliarden eingestiegen. Und typisch, wie es halt Private Equity so macht, man nimmt nicht nur Eigenkapital, sondern man nimmt auch Fremdkapital. Und da einfach mal so ein einfaches Beispiel, was passiert, wenn es ein Unternehmen, also steigst ein für 100 Millionen, um irgendwie eine einfache Zahl zu nehmen, ich steige ein für 100 Millionen und dann nehme ich 50% Eigenkapital, 50% Fremdkapital, das heißt 50 Millionen eigenes Cash von meinem Private Equity vor, 50 Millionen Fremdkapital von irgendjemand, Bank oder von einem Credit vor.
Ja.
Und dann ist das Unternehmen aber auf einmal nur noch 50 Millionen wert. Irgendwie jetzt zum Beispiel, also andere Größenordnung, aber um wieder zurück zu dem Beispiel zu kommen, dann ist es nur noch 50 Millionen wert und dann verkaufst du es. Was passiert dann? Dann wird erst immer der Gläubiger befriedigt, heißt der Kreditgeber, weil du sagst, okay, ich verkaufe jetzt die Firma, die Herkunft für den Kauf waren 50 EK, 50 Fremdkapital. Fremdkapital wird immer erst befriedigt. Das heißt, der Gläubiger fein raus, hat die Zinsen bekommen, kriegt sein Geld und dann bleibt aber genau nichts übrig für Thoma Bravo, das heißt, also jetzt in dem Fall Thoma Bravo, und das ist halt eine Vollabschreibung und die Gläubiger freuen, weiß nicht, ob sie sich freuen, aber auf jeden Fall haben die dann relativ günstig die Firma geschossen oder zum aktuell fairen Preis. Deswegen ist auch wichtig, da vielleicht ein kurzer Einschub, dass Creditfonds auch Expertise haben, wenn sie mal ein Unternehmen übernehmen.
Das ist ja, du beschreibst ja quasi genau, ich weiß nicht genau, ob der Transfer sozusagen jetzt bei allen angekommen ist. Also Thoma Bravo hat sozusagen mit Fremdkapital gekauft. Fremdkapital kann zum Beispiel aus einem Private Credit Fonds sein.
Das ist korrekt.
Der ja auch oft kritisiert wurde, aber in diesem Fall haben sie sozusagen sehr, sehr günstig
oder halt zum aktuellen Marktpreis, zum aktuellen Marktpreis haben wir
einen Vorrang. Ne, also das Unternehmen ist halt krass im Wert gedroppt, also gefallen. Und haben sozusagen jetzt den Zuschlag oder die Opportunität bekommen, das Unternehmen zu übernehmen. Denn dieser Musterfall Medaille, über den wir sprechen, wir sind auf jeden Fall gerade auf dem Weg in eine Restrukturierung.
Genau, genau. Also bei Musterfall würde ich nicht sagen, würde eher sagen Beispielfall, weil idealerweise läuft es nicht so. Aber genau das ist so das Wichtige bei der
Musterfall in der ganzen Thematik, dass vor allem Software
unter Druck
2021 sehr, sehr hoch gekauft wurde und dann natürlich auch sehr viel gefallen
ist. Da haben auch viele Fonds damit zu hadern, tatsächlich. Also gerade bis 2021, so die Vintages, das heißt die verschiedenen Vorjahrgänge, sind arg unter Druck. Weil ich hätte ja vorher gesagt, was irgendwie gefragt ist, gerade Cybersecurity oder Infrastruktur auch sehr gefragt. also Softwareinfrastruktur, was man auch sieht, da die ganzen Unternehmen, die da unterwegs sind, partizipieren ja sehr, sehr stark. Und halt andere mit so klassischen Software as a Service und Lizenzmodellen, die sind extrem unter Druck geraten.
Ja.
Und haben viele zu kämpfen. Also gerade die zu hoch, das war ja der Eingang, das Eingangsthema, so ein Gewinn liegt der Gewinn liegt im Einkauf. Da sind halt sehr, sehr viele zu hohen Bewertungen eingestiegen und die haben halt nicht gehalten. Und das sieht man einmal an der Börse, da sind die ganzen Unternehmen unter Druck, aber auch Private Markets. Und da ist halt Private Equity von der Kapitalstruktur, wo du da investiert bist, später dran. Also bei einem Verkauf immer erst Fremdkapital, dann Eigenkapital, ähnliche Mittel und dann Eigenkapital als allerletztes.
Ja, nee, das ist super spannend, auch, glaube ich, wichtig zu wissen. Und wenn wir es so ein bisschen, sage ich jetzt mal, mit dem verknüpfen, was natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, weil wir am Ende ja als Now auch genau auf sowas schauen. Ne? Also was ist in einem Fonds drin? Und wir prüfen diese Fonds, insbesondere du im Speziellen, bevor sie auf die Plattform kommen. Was sind denn dann also Beispielfragen? Ne? Also du kriegst ja sicherlich auch Portfolios vorgelegt von Companies, wo vielleicht softwarelastig was drin ist, vielleicht auch sogar Altlasten. Wie gehst du damit um? Wie prüfst du das?
Gut, einmal das Thema regional. Durch das, dass die Fonds von uns in aller Regel etwas exponierter sind in Europa, einfach durch die Strukturen, da hast du von Hause aus weniger Software-Exposure. Das ist halt einfach USA, also Fluch und Segen.
Ja.
USA ist ja deutlich innovativer unterwegs, ist irgendwie auch keine Kritik an SAP, aber es gibt halt nicht sonderlich viele große Softwarefirmen hier. Deswegen hast du bei Fonds mit einem europäischen Schwerpunkt, hast du immer weniger Software. Dann schauen wir, also wir gehen Deal by Deal durch, also wir gucken uns das Gesamtportfolio an, also sagen, okay, jetzt die letzten 10 Jahre, 15 Jahre, Deal by Deal, was für Transaktionen eingegangen, wie werden die bewertet, da ist auch immer wichtig zu schauen, okay, wird das Portfolio abgewertet, wenn jetzt die ganzen Peers an der Börse im Wert fallen. Man kann natürlich sagen, nö, ich halt da fest, wenn jetzt irgendwie alle Softwareunternehmen 30% weniger wert an der Börse sind, meinst du das irgendwie das eine Juwel? Kann man versuchen zu argumentieren, aber einfach, wie ist so die Bewertungslogik? Ist es eher konservativ oder ist es sehr progressiv, dass man denkt, also wird alles noch, gibt es viele DPIs, also gibt es viele, was sind DPIs, also gibt es irgendwie auch Distributions, also wie viel, oder kann das Portfolio auch verkauft werden, kann es auch zu den Werten verkauft werden, wie es eingebucht ist, das ist was, das super spannend ist, dann wie viel Hebel wurde eingesetzt, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, ist auch das, was ich eingangs gesagt hatte, wie findet die Wertsteigerung statt, also es muss gar nicht jetzt speziell für Software gelten, sondern auch habe ich dann nur die sogenannte Multiple Arbitrage, also so kaufe ich was, hoffe darauf, dass der Multiple steigt und verkaufst dann oder bin ich nur gut, wenn ich viel Fremdkapital günstig habe, weil wie gesagt, früher, also jetzt bis 2024, 2025, so die letzten 10, 15 Jahre, bis dahin waren halt fast 60% von der Wertsteigerung nur aufgrund von der Multiple Arbitrage und von Leverage, also von Hebel und rund 40% wirklich operative Wertsteigerung, das heißt ein Fonds, der deutlich mehr schon die Historie über operative Optimierung, mehr Gewinn, Expansion, mehr Umsatz, weniger Kosten also etwas umgesetzt hat, das hat wahrscheinlicher, dass er auch in schwierigeren Marktphasen da wirklich Wert stiften kann, unternehmerisch reingeht. Ja. Dann wie ist die Dispersion im Portfolio, das heißt Dispersion ist immer die Streuung, das heißt einmal, ja, Manager, also deswegen machen wir auch die ganze Selektion und sind also streng im Private Markets ist die Renditestreuung, sprich Dispersion, extrem hoch. Also die besten 25% am Markt machen im Vergleich zu den schlechtesten 25% der Manager am Markt über 20% pro Jahr Renditeunterschied aus. Also ist schon Wahnsinn. Und es gibt es aber auch in den Portfolios. Es gibt manche, so die klassische Venture-Logik, die sagen, ja, ich brauche 2 gute Deals, die anderen 8 schreibe ich ab und es wird den Fund irgendwie schon return, dass ich meine Zielrendite habe von 2,5, 3x auf die Vorlaufzeit, also verzweifachen, verdreifachen. Und dann gibt es andere, die sagen, nö, ich bin konservativ, ich will irgendwie, dass 90-95% meiner Deals sich verdoppeln und maximal für 3,5-fachen, das reicht mir, will keine Ausreißer nach oben und nach unten. Da geben wir super stark rein und einfach auch der Ansatz, was sind die Thesen, stehen wir dahinter. Das heißt, sehr, 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 sehr tief einfach in die Assets. Dann auch, wie wird das Portfolio aufgebaut, haben wir irgendwie Klumpenrisiken regional, sektoral, was für Branchen sind drin und wenn man sagt, okay, man ist in der einen Branche, ist es jetzt alles irgendwie sehr, sehr, sehr gleich Software oder halt auch so breit gestreut, habe ich nämlich irgendwie, es gab bei einer Thoma Bravo, weil es jetzt so ein Riesenladen ist und sehr, sehr erfolgreich ist, aber auf Software Private Equity, die haben halt Infrastruktur, die haben Cyber Security, die haben so klassische SaaS-Modelle, die haben irgendwelche Plattformen, die haben Marktplätze, die haben also etwas, da bist du halt auch gestreut in der Asset-Klasse selbst,
ja.
Da müssen wir halt auch schauen, wie ist denn da die Streuung drin?
Also so nochmal sogar gestreut im Sektor. Mhm. Ich meine, bei uns ist ja der Fall, also bei uns kommt ja nur so einer von acht schafft's. Hast du, wenn du mal so ein bisschen zurückdenkst, brauchst du natürlich auf gar keinen Fall den Asset Manager nennen, aber kannst du dich an einen Fall erinnern, wo aufgrund von Software, wo du abgesagt hast?
Nee, Software war es nicht. Wir haben manchmal immer mal wieder das Thema, dass wir nicht genug Transparenz haben aus meiner Sicht. Mhm. Das ist ein No-Go für uns oder zu wenig Track Record, auch mit den Strukturen, die wir anbieten, ist auch mal wichtig. Also gerade wenn jemand sagt, so ein Evergreen, so ein Fonds, wo man immer investieren also die kann, Historie. Dass der davor gemacht worden ist. Also Software nicht einfach wegen den Konstrukten, mit denen wir arbeiten. Also es gibt per se hast du nicht so ein starkes Software-Exposure bei den einfach Luxemburger Vehikeln, die es vorwiegend sind bei uns, einfach durch diese Regulatorik. Ist in der Regel nicht so US-lastig, dadurch nicht so tech-lastig.
Ja, nee, sehr spannend. Ich glaube auch immer super wertvoll, da mal so einen Einblick in die Investment-Auswahl zu bekommen. Robin, damit sind wir auch schon wieder am Ende.
Ging schnell.
Der Folge.
Wahnsinn.
Fand ich sehr gut. Vielen Dank. Und lieben Dank fürs Zuhören an alle. Bei Fragen schreibt uns sehr, sehr gerne. Entweder bei LinkedIn in die DMs sliden oder an hello@investnow.com. Und euch eine schöne Zeit.